Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Jede dritte Ehe wird in Deutschland geschieden. Das ist die Realität, auch wenn viele Menschen diese gern im Augenblick der Hochzeit vielleicht verdrängen wollen oder nicht auf dem Schirm haben. Uns passiert das nicht. Wir doch nicht. Ja, und was wenn doch? Ein Ehevertrag kann eine sinnvolle Option sein, um die finanziellen und rechtlichen Aspekte einer Ehe zu regeln. Was alles im Ehevertrag vereinbart werden kann, was aber auch nicht und für wen so ein Ehevertrag besonders wichtig erscheint, darum geht es in dieser Ausgabe des ISOV Podcasts. Damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zu Gast ist heute Maren Waruszewski, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht aus Oldenburg. Hallo, Frau Waruszewski.
Hallo, Frau Stawitz.
Frau Waruszewski, keine Ehe ohne Vertrag oder wie würden Sie das einschätzen?
Grundsätzlich ist die Ehe an sich auch schon ein Vertrag. Ergibt sich aus § 1353 BGB. Also in dem Moment, in dem wir heiraten, schließen wir schon einen sogenannten Versorgungsvertrag. Daneben kann man, wenn man möchte, Einzelheiten, die im Zusammenhang mit der Ehe stehen, regeln. Beispiel kann man Vereinbarungen treffen über das Güterrecht, man kann Vereinbarungen treffen über den eventuell durchzuführenden Versorgungsausgleich und Ähnliches.
Warum halten Sie denn das eventuell für sinnvoll oder für wen ist es sinnvoll?
Sinnvoll ist es insbesondere für Selbstständige. Gerade da kann man sich durch einen Ehevertrag absichern, denn gerade Selbstständige haben oft nicht die gleichen Möglichkeiten, in die Altersversorgung einzuzahlen wie Leute, die im Angestelltenverhältnis arbeiten. Die zahlen ja automatisch in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Mhm. Und indem man Vereinbarungen beispielsweise über den Zugewinnausgleich trifft, meinetwegen Gütertrennung oder eine Modifizierung des Zugewinnausgleichs, kann man durch Sicherung des Vermögens für den Fall der Ehescheidung eine Altersversorgung für sich selbst sichern.
Mhm. Nun gibt es ja gesetzliche Regelungen, die auch nach der Ehe den finanziell schwächeren Partner schützen. Wäre das nicht ein Argument gegen einen Ehevertrag?
Ja, das kommt immer drauf an, auf welcher Seite man sich befindet, beziehungsweise wer man ist. Also grundsätzlich sind die gesetzlichen Regelungen ja so, dass der Halbteilungsgrundsatz gilt und das ist auch vom Grundsatz her fair. Also man entschließt sich ja, eine Ehe einzugehen, gemeinsam zu wirtschaften und gemeinsam zu leben. Und es ist eigentlich jedem auch bewusst, der eine Ehe schließt. Und dann am Ende gemeinsam mit demselben Ergebnis aus einer Ehe rauszugehen, ist vom Grundsatz her fair. Ein Ehevertrag bietet sich insbesondere für Leute an, bei denen später nach der Ehescheidung unter Umständen dann die Altersarmut drohen könnte im Alter oder in denen Ungerechtigkeiten ausgeräumt werden sollen. Aber das ist natürlich sehr einzelfallabhängig und eine sehr persönliche Entscheidung. Also es muss wirklich jeweils im Einzelfall geprüft werden und geguckt werden.
Mhm. Nun gibt es ja Menschen, die sagen, naja, wenn wir für die Ehe, Sie sagten ja eben, die Ehe an sich ist schon Vertrag, aber wenn wir darüber hinaus noch einen Vertrag brauchen, dann können wir es ja ganz lassen. Was würden Sie denen entgegnen?
Ja, denen würde ich entgegnen, dass das natürlich eine persönliche Entscheidung ist. Es besteht Vertragsfreiheit. Jeder hat das Recht, bestimmte Dinge zu regeln, aber man muss es auch nicht. Aber es kann eben vor dem sogenannten Rosenkrieg schützen. Also wenn man schon bestimmte Regeln aufstellt für den Fall der Trennung oder Ehescheidung, kann es eben Eskalationen verhindern. Und das erachte ich für sinnvoll.
Was ist denn, wenn einer will und der andere nicht?
Ja, dann kann man natürlich keinen Ehevertrag abschließen. Also es ist schon so, dass, wie gesagt, Vertragsfreiheit besteht und man kann den anderen nicht zwingen, einen Ehevertrag abzuschließen. Man sollte ins Gespräch gehen und sich vielleicht auch nochmal beraten lassen, was ein Ehevertrag im konkreten Fall für Vorteile hätte. Und andernfalls, wenn man gar nicht zu einer Einigung kommt, also dass ein Ehevertrag abgeschlossen werden könnte, dann muss man überlegen oder sich beraten lassen, ob es vielleicht testamentarische Möglichkeiten gibt, bestimmte Dinge zu regeln.
Nehmen wir mal an, beide sind sich einig, was das Thema Ehevertrag angeht. Wie geht's weiter? Also kläre ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin schon mal am Küchentisch, was ist uns wichtig oder welche Herangehensweise empfehlen Sie?
Im Prinzip am Küchentisch miteinander sprechen, also ganz normal miteinander sprechen, was das Ziel sein soll. Also ich würde nicht von vorne anfangen, mit der Frage, so regeln wir das Güterrecht oder regeln wir den nachehelichen Unterhalt oder regeln wir Dinge im Zusammenhang mit der Ehewohnung, sondern meines Erachtens sollte man anfangen mit dem Ziel. Also vor welchem Hintergrund möchten wir uns überhaupt vertraglich zusätzlich noch binden? Was ist unser Ziel? Sollen Gerichtsverfahren vermieden werden? Soll unter Umständen die Altersversorgung eines Ehegatten sichergestellt werden für den Fall der Ehescheidung oder Ähnliches? Und wenn man dann weiß, was eigentlich der Sinn oder das Ziel des Ehevertrages sein soll, dann sollte man sich anwaltliche Beratung holen oder direkt zum Notar gehen und überlegen, auf welche Weise und mit welchen Regelungen man dieses Ziel erreichen kann.
Nun haben Sie Menschen vor sich sitzen, die sowas beschließen und Sie helfen dabei. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung wichtig? Welche Punkte gehören denn da für Sie persönlich da hinein?
Also bei Selbstständigen bietet es sich an, Regelungen über das Güterrecht zu treffen. Zum Beispiel eine Modifikation des Zugewinnausgleichs, dass man beispielsweise Firmen oder Gewerbe aus dem möglichen Zugewinnausgleich herausnimmt oder dass man bestimmte Grenzen, Wertgrenzen bereits festsetzt. Es bietet sich meines Erachtens an, jedenfalls wenn beide arbeiten, eine Regelung über den nachehelichen Unterhalt zu treffen. Denn das können eben auch sehr langwierige gerichtliche Verfahren sein, dass man beispielsweise auch da eine Höchstgrenze aufnimmt oder bestimmte Eckdaten, von denen dann im Bedarfsfall auszugehen ist, wenn der nachehelichen Unterhalt auszurechnen ist. Und außerdem halte ich es für sinnvoll, bereits dann in den Ehevertrag Regelungen über die Ehewohnung zu treffen. Denn gerade dann, wenn man sich trennt und dann die Scheidung auch anvisiert ist, stellt sich ja immer die Frage, was passiert mit der Ehewohnung? Viele haben ein gemeinsames Haus oder eine gemeinsame Wohnung. Wer bleibt da eigentlich erstmal drin wohnen und wer muss ausziehen? Und wie regelt man das mit der Ehewohnung und gegebenenfalls nachher der Auseinandersetzung des Miteigentums? Darüber sollte man sich Gedanken machen und dazu vielleicht auch schon bestimmte Regelungen aufnehmen.
Nun ist es ja so, dass bei einer Scheidung immer der Versorgungsausgleich durchgeführt wird, auch aus dem Grund, dass einer von beiden später nicht angewiesen ist, dass ihm der Staat unter die Arme greift. Stellt sich mir die Frage, wenn ich so einen Ehevertrag aufsetze, kann ich diesen Versorgungsausgleich überhaupt ausschließen?
Ja, das kann man. Das ist auch gesetzlich geregelt, dass man das kann.
Und warum? Ich meine, wenn der Staat hinterher sagt, naja, hättet ihr das nicht gemacht, dann müssten wir jetzt nicht zahlen. Also wie kann ich das verstehen?
Also der Versorgungsausgleich an sich ist ein Ausgleich aller Rentenanwartschaften, die man während der Ehe angesammelt hat. Das bedeutet, das ist ja nicht nur die Rentenanwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung, das können auch private Lebensversicherungen auf Rentenbasis sein oder Ähnliches. Anwartschaften in der NLBV oder in den Versorgungswerken. Es sind ja ganz unterschiedliche Anwartschaften und Möglichkeiten. Und in diesen Fällen kann es sinnvoll sein, Regelungen über den Versorgungsausgleich zu treffen. Dasselbe gilt für Ehen, in denen einer selbstständig ist. Das hatte ich ja zu Beginn auch schon angesprochen. Ein Ehegatte, derjenige, der im Angestelltenverhältnis arbeitet, zahlt dann während der Ehe die ganze Zeit in die deutsche Rentenversicherung ein. Der andere Ehegatte, der selbstständig ist, macht das nicht automatisch. Viele sagen auch, verschieben das auch auf später oder sagen, meine Firma ist die Altersversorgung, sodass man an dieser Stelle vielleicht sagen kann, der eine behält quasi die Firma, also die wird aus dem Zugewinnausgleich rausgenommen und der andere dafür seine Anwartschaften und in diesem Zusammenhang kann man dann eine Regelung treffen. Man muss dabei beachten, dass auch das abgeklärt werden muss mit dem Versorgungsträger. Das ergibt sich aus Paragraph 8 Versorgungsausgleichsgesetz.
Okay, gut. Nehmen Sie uns mal bitte mit, wenn jetzt beide so einen Ehevertrag wollen. Und wir hatten vorhin gesagt, Sie haben am Küchentisch vielleicht schon beschlossen oder sich Gedanken gemacht. So, dann geht es zu Ihnen. Wie ist der Lauf der Dinge?
Also ich bin ja kein Notar, ich bin eine Rechtsanwältin. Zu mir kommen Mandanten, die sich erstmal beraten lassen wollen. Was für sie sinnvoll ist. Manche kommen zu mir und sagen, also mein Ziel ist es, meinetwegen später im Falle der Ehescheidung, falls das mal auf mich zukommen sollte, einen Rosenkrieg zu vermeiden. Und dann spreche ich mit dem Mandanten oder der Mandantin durch, welche Regelungen sinnvoll sein können, also wie man das vermeiden kann. Wenn sich die potenziellen Ehegatten schon einig sind, was geregelt werden soll, dann können die auch direkt zum Notar gehen, beide. Das erspart natürlich die Kosten dann für den Anwalt.
Was kostet denn der Spaß? Ich weiß, das lässt sich immer nicht so pauschal sagen, aber vielleicht können Sie es an einem Beispiel mal festziehen.
Ja, also das kann ich natürlich gar nicht pauschal sagen, weil das am Streitwert hängt. Und ja auch davon abhängt, ob man nur zum Notar geht. Die Notare haben ihre eigenen Tabellen, aus denen sich die Höhe der Gebühren ergibt. Und Anwälte haben ja die Tabelle zum RVG.
Aber mal so eine Hausnummer, wo geht's denn los? Also ich habe überhaupt gar keine Vorstellung.
Also wenn beispielsweise ein Mandant zu mir kommt und sagt, ich möchte einen Ehevertrag abschließen und wir reden über einen Zugewinnausgleich beziehungsweise reden über das Güterrecht und er sagt, unter Umständen käme ein Zugewinnausgleich in Höhe von 50.000 Euro in Betracht, dann würde ich, wenn ich mit einem gegnerischen Anwalt oder einer gegnerischen Anwältin noch kommuniziere und vielleicht auch noch mit einem Notar mich in Verbindung setzen, könnte ich eine 1,5 Geschäftsgebühr abrechnen. Und bei 50.000 Euro Streitwert wäre das dann eine Gebühr von 1.918,50 Euro.
Okay.
Das ist ein Beispiel.
Ja.
Daran sieht man aber, dass es ja sehr, sehr abhängig ist davon, was man regelt, zu welchem Zeitpunkt man das regelt. Viele Beteiligte kommen ja auch kurz vor der Ehescheidung und machen einen sogenannten Scheidungsfolgenvertrag. Auch das ist ja letztlich noch ein Ehevertrag.
Nun ist es so, einmal Ehevertrag geschlossen, für immer in Stein gemeißelt oder abänderbar?
Der kann jederzeit wie jeder andere Vertrag abgeändert werden, aber nicht einseitig. Also das ist eben ein Vertrag und wenn die beiden Ehegatten sagen, das wollen wir abändern, dann müssen sie einen neuen Vertrag schließen.
Und das heißt auch, wenn ich geheiratet habe und mir fällt das irgendwann, schießt das in den Kopf, okay, das wäre vielleicht sinnvoll, auch dann ist es absolut gängig, dass man zu Ihnen kommt oder zum Notar und dann geht das seinen Gang.
Jederzeit, das muss nicht unbedingt vor der Heirat sein. Das ist jederzeit möglich.
Okay. In welchen Fällen kann denn so ein Ehevertrag auch null und nichtig sein? Gibt's das?
Das gibt's. Das sind Einzelfälle und dazu gibt es sehr ausführliche Rechtsprechungen, also auch gerade vom BGH. Der BGH spricht da von einer Inhalts- und einer Ausübungskontrolle. Das ist sozusagen eine zweistufige Prüfung. Würde sehr weit führen, wenn ich jetzt so in die Einzelheiten dieser Rechtsprechung einführen würde. Aber also man kann vielleicht vorwegnehmen oder zusammenfassen, dass Regelungen zum Zugewinnausgleich oder Regelungen im Güterrecht eigentlich fast immer möglich sind. Da ist die Vertragsfreiheit, die besteht, sehr viel größer als zum Beispiel beim Versorgungsausgleich oder beim Unterhalt. Denn in dem Fall, in dem beispielsweise die Altersversorgung nicht mehr gewährleistet ist oder jemand, wenn der nachehelichen Unterhalt ausgeschlossen wäre, nicht mehr seinen eigenen Unterhalt finanzieren könnte, müsste der Staat einspringen. Und in diesen Fällen, in denen jemand also sehenden Auges quasi in die Armut geschickt wird, sind oder können Eheverträge nichtig sein. Vereinbarungen über den Trennungsunterhalt sind in der Regel nichtig, denn auf Trennungsunterhalt kann nicht verzichtet werden. Darauf ist zu achten. Wenn so eine Regelung in einem Ehevertrag ist, dann ist oft der ganze Ehevertrag nichtig. Man muss sich da wirklich gut beraten lassen.
Was ist denn mit Menschen, die nicht in einer Ehe leben? Also auch da lohnt es sich ja vielleicht mal über Dinge nachzudenken, gerade und auch, wenn Kinder mit im Spiel sind. Also wie kann ich denn da eigentlich was wirksam machen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Auch da kann man Verträge schließen. Das nennt sich dann aber nicht Ehevertrag. Das ist sozusagen eine Partnerschaftsvereinbarung letztlich. Aber auch da kann man Verträge schließen. Auch da kann man sich zum Beispiel finanziell absichern, wenn Kinder da sind und die Lebensgefährten sich darüber einig sind, dass eine Art Unterhalt gezahlt werden soll, dann kann eine Art Unterhaltsregelung aufgenommen werden. Es ist nur eben so, dass der Ehegattenunterhaltsanspruch im Rahmen einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft nicht besteht. Also das ist kein gesetzlicher Unterhaltsanspruch, aber man kann eine sogenannte schuldrechtliche Vereinbarung oder Verpflichtung aufnehmen, Leistungen zu erbringen. Oder aber auch da bietet es sich an, Regelungen über die gemeinsame Immobilie zu treffen. Das ist besonders wichtig, denn wenn sich Lebensgefährten trennen, dann greift nicht 1361 BGB beispielsweise. Also man kann sich die Ehewohnung nicht zuweisen lassen, so wie man das machen kann, wenn man verheiratet ist und sich trennt. Also man ist dann nicht so geschützt wie als Ehegatte.
Aber auch da bin ich dann beim Notar oder beim Anwalt komplett richtig, um das zu vereinbaren.
Ja, also das würde ich so machen. Nicht alle Sachen sind zwangsläufig formgebunden, aber ich würde das so machen. Ja. Ich würde auch dazu raten. Gerade Zahlungsansprüche sollte man dann auch gegebenenfalls schon titulieren lassen, also einen Titel schaffen und das geht nur bei Notar.
Frau Waruszewski, letzte Frage. Was raten Sie denn Menschen, die vielleicht kurz vor der Hochzeit stehen und überlegen, ja, machen wir das oder machen wir das nicht mit dem Ehevertrag?
Ich würde sagen, das ist eine höchst persönliche Entscheidung und es muss sich niemand unter Druck gesetzt fühlen, weil man das auch noch während der Ehe regeln kann. Also wichtig ist aber immer sowieso, immer im Gespräch zu bleiben und niemand sollte sich scheuen, diese Ängste, die ja Grund auch dafür sind, einen Ehevertrag schließen zu wollen, anzusprechen und zu besprechen, was passiert eigentlich, wenn wir uns trennen, was passiert eigentlich mit der Versorgung, mit dem Unterhalt, wie komme ich dann eigentlich finanziell klar?
Also in vielen Fällen, aber Sie sagten gerade, es ist eine persönliche Entscheidung, aber gerade bei Selbstständigen habe ich mitgenommen, lohnt es sich vielleicht wirklich besser, zweimal Ja zu sagen. Dankeschön, Marin Waruszewski, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht aus Oldenburg.
Sehr gerne.
Der ESOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.